Auferstehung. Wir sind jetzt eine Woche nach Ostern. Gefahr ist natürlich, dass all das, was wir zu Ostern gefeiert haben, wieder ganz normal wird, dass unser Leben wieder ganz normal wird, so wie es halt so ist. Wenn man sich das anschaut, was die ersten Christen erlebt haben, stellt man fest, dass sie eine ganz tiefe Begeisterung in ihrem Leben erlebt haben und gelebt haben. Das, was sie mitgekriegt haben in Jerusalem, mit Tod Jesu, mit der Auferstehung, aber dann natürlich auch mit Himmelfahrt und Pfingsten, mit all diesen Dingen, die sie dann Schlag auf Schlag erlebt haben in Jerusalem, das hat etwas gezündet, was lange angedauert hat, was die Welt verändert hat. Alles war sehr unverständlich. Man bekam es kaum in den Kopf, aber sehr frisch, sehr unmittelbar. Die ganze Dynamik des Handelns Gottes hatte ihr Leben verändert. Nichts war danach so, wie es vorher war. Und ich denke, man kann das nachvollziehen. Gott durchbricht und überwindet alle Mächte von Hölle, Tod, Teufel, Schuld, Bosheit, all diesen Dingen. Das ist schon etwas Besonderes. Jesus ist auferstanden. Er ist uns begegnet. Er ist gen Himmel gefahren. Der Geist Gottes hat die Christen dann ausgefüllt, erfüllt. Die Gemeinden sind erfüllt von der Freude. Von der Freude des Glaubens an Jesus, sind erfüllt von Missionseifer. Und es ist alles vorbereitet. Dieser Auferstehungsglaube ist ansteckend wie nichts anderes. Gemeinden wachsen, beginnen in den Mittelmeerraum hineinzuwachsen. Nicht nur Paulus, der Heidenmissionar, arbeitet und reist unermüdlich. Als Paulus, einer der ersten Apostel und Heidenmissionare, dann nach Rom kommt, existiert dort bereits schon eine Gemeinde. Andere waren schneller, noch intensiver als er. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte und den Briefen des Paulus, wie schnell, wie intensiv er gearbeitet hat. Offensichtlich waren alle Christen erfüllt von diesem Missionseifer. Alle Menschen müssen von der Auferstehung hören. Dazu kommt der römische Friede. Augustus, zur Zeit Jesu hat er gelebt, zur Zeit der Geburt Jesu hat er gelebt, zur Zeit des Todes ist ja Tiberius, Kaiser Cäsar in Rom. Augustus hat dafür gesorgt, dass der Mittelmeerraum befriedet ist. Das heißt, das Mittelmeer entwickelt sich zu einem Verkehrsknotenpunkt, zu einem Handelsknotenpunkt. Nicht umsonst hat Herodes ja Caesarea an der Küste Israels ausbauen lassen zu einer wirtschaftlich boomenden Handelsmetropole. Das funktioniert, das geht. Gott hat alles vorbereitet für seine Mission, für seine Gemeinden. Die Gemeinden haben den Eindruck, wer kann uns denn jetzt noch stoppen? Die Macht Gottes ist hinter uns. Gott hat alles vorbereitet. Das römische Weltreich steht uns offen. Wir können überall hin. Wer kann uns jetzt noch stoppen? Lasst uns alles, was uns zur Verfügung steht, für das Evangelium nutzen. Alles auf eine Karte setzen. Lasst uns aufbrechen und es allen Menschen sagen. Das hätte auch funktioniert und es hat ja auch funktioniert. Aber man kann sich vorstellen, dass der Teufel, dass Satan das nicht so lässt. Und das römische Weltreich spürt, dass für ihre staatstragenden Götter plötzlich eine Konkurrenz entsteht, die das ganze römische Weltreich erfüllt. Und sie lassen es nicht zu. Die ersten Verfolgungen beginnen. Über die Jahre nehmen sie zu. Paulus ist schon bald Gefangener und als Gefangener dann auf dem Weg nach Rom vor die Löwen oder was auch immer mit ihm passiert ist. Wer kann uns stoppen? Nun, diese Frage wird in dem ersten Jahrhundert tatsächlich schon beantwortet. Das Römische Reich versucht es zu stoppen. Und die Christen beginnen zu fragen, warum lässt Gott das zu? Warum stoppt Gott unsere Mission? Warum beendet er das? Oder warum geht es nur noch sehr mühevoll voran? Hat Gott nicht alles vorbereitet? Hatten wir nicht den Eindruck, dass mit der Auferstehungsmacht im Rücken jetzt alles möglich ist? Und hat Gott nicht dem Mittelmeer Frieden gegeben, sodass wir reisen können, wohin wir wollen? Und jetzt reisen wir als Gefangene dahin, wo wir nicht wollen. Warum lässt Gott das zu? Warum macht er sowas? Gibt es die Auferstehungskraft nicht mehr? Hat sie nur für ein paar Jahre angehalten? Sind wir Gott nicht wert genug? Die Christenheit ist hin und her gerissen. Und von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt werden diese Fragen mehr. Und wir wissen, dass die Christenverfolgung im Römischen Reich dann etwa um das Jahr 300, genau 313, beendet werden. 300 Jahre dauern diese Fragen dann an. Warum lässt Gott das zu? Verkünden wir nicht einen Gott, der alle Macht hat? Warum wendet er sie nicht an? Warum bin ich ihm nicht wert genug, dass er sie für mich anwendet? Das ist der Hintergrund des ersten Petrusbriefes. Petrus schreibt seinen ersten Brief auch mit diesem Hintergrund. Und wenn man den Vers 1 aus dem ersten Kapitel sich anschaut, dann schreibt er nicht nur an eine Gemeinde, so wie Paulus, an die Gemeinde in Ephesus oder Korinth oder wohin er auch immer schreibt, sondern der Petrusbrief ist an die Gemeinden in Pontus und Galatien, in Asien, Bithynien. Das heißt, alles, was so heutige Türkei ist. Türkei ist urchristliches Land. Offensichtlich hat es eine ganze Reihe von Gemeinden bewegt, diese Fragen. Warum lässt Gott das zu? Petrus antwortet darauf, unser heutiger Predigttext. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Aber dann am Ende der Zeit werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereithält. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lob, Preis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt, und eure Freude ist doch grenzenlos. Denn ihr kennt das Ziel eures Glaubens, die Rettung für alle Ewigkeit. Petrus beginnt beim Zentrum des Glaubens. Und ich denke, das ist ein Ratschlag für jeden, der Fragen hat an den Glauben. Beginn beim Zentrum. Setz deinen Glauben wieder neu zusammen beim Zentrum. Fragen kommen, Anfechtungen kommen. Und hier in der ersten Christenheit, ganze Landstriche sind erfüllt mit dieser Frage, warum lässt Gott das zu? Nur diese Frage kennen wir bis heute. Warum lässt Gott dies und jenes zu? Es ist nichts Neues und es wird auch nie alt werden, diese Frage. Sie wird immer wieder mit neuen Hintergründen bestückt werden. Warum lässt Gott dieses und das auch und dieses noch und jenes noch? Warum lässt er das zu? Petrus beginnt beim Fundament. Wenn wir Fragen zum Glauben bekommen, ist es sinnvoll, beim Fundament zu beginnen, sich klar zu machen, woran glaube ich eigentlich und was sind meine ganz menschlichen Wünsche und Vorstellungen und Denkweisen. Und wahrzunehmen, dass das ein Unterschied ist. Dass das, was wir uns wünschen, manchmal wenig mit unserem Glauben zu tun hat, sondern einfach nur mit mir und mit meiner Person, mit dem, dass ich es halt gerne bequem hätte. Und jeder hat es gerne weich und bequem und warm und schön und hell und Licht. Aber die Welt ist nicht immer hell und Licht und schön und warm und weich und all diese Dinge. Natürlich, wissen wir. Und doch, warum lässt Gott es zu, dass das Leben nicht weich und warm und bequem ist? Und schon sind wir mitten bei unseren Fragen, mitten bei unserem Glauben. Christlicher Glaube beginnt bei der Auferstehung und ist in der Auferstehung zentriert und in nichts anderem. Alles andere ist Beiwerk. Auferstehung. Ohne den Tod Jesu und die Auferstehung bliebe von unserem Glauben übrig, dass Jesus ein predigtbegabter jüdischer Wunderheiler aus Galiläa war, der weggewischt wurde vom religiösen Establishment der jüdischen Hauptstadt Jerusalem zur Zeit des Kaisers Tiberius. Er war zwar unschuldig, aber wurde beseitigt, weil er unbequem wurde. Hat seinen Mund halt zu weit aufgenommen, hat nicht wahrgenommen, dass man irgendwann den Mund schließen muss, wenn man nicht mit den führenden Leuten in Konflikt geraten will. Nur das hat er halt nicht gewusst, niemand hat es ihm gesagt oder hat es nicht beachtet, selber schuld. Traurig, schade um ihn. Ein gescheiterter, frommer Revolutionär muss man halt besser machen, hat er nicht gewusst. Das bleibt von unserem Glauben übrig, wenn wir nichts mit der Auferstehung zu tun haben. Dann ist Jesus ein gescheiterter Sozialrevolutionär. Mund halt zu weit aufgemacht. Mit der Auferstehung geht es aber plötzlich um die Fragen der Ewigkeit. Wenn es darum geht, dass Jesus auferstanden ist, den Tod besiegt hat, dann hat das allerdings Auswirkungen auf mich und mein Leben. Dann geht es um die Fragen der Ewigkeit. Gestern haben wir eine Beerdigung gefeiert. Wenn wir wissen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dann ist das, was mit Jesus geschehen ist, mehr als irgendeine Sozialkritik. Dann geht es eben nicht mehr um Jesu Kritik an der Verschwendungssucht des Herodes, geht es nicht mehr um die Frage der Einführung der Steuern in Judäa, geht es nicht darum, um die Hochnäsigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten, hohen Priester am Tempel in Jerusalem. Und wer kennt schon den hohen Priester Kaiphas, ärgert sich noch darüber, dass dieser wahrscheinlich mit einigen Geld diesen ehrenvollen Job sich erkauft hat. Wer ärgert sich noch darüber? Schnee von gestern, Achselzucken, was soll's, passiert halt. Solche Posten werden heute auch noch verteilt. Wen interessiert's? Wen interessiert's? Und wer fragt danach, wann die Babylonier oder die Ägypter Steuern eingeführt haben? Keinen. Die Bibel selber setzt sich zusammen an der Frage der Auferstehung. Alles andere ist Nebensache. Die Fragen, die im Neuen Testament bewegt werden oder als Hintergrund der damaligen Zeit uns mitgeteilt werden, interessieren im Prinzip nicht. Es sei denn von der Auferstehung her. Mit der Überwindung des Todes werden wir hellhörig. Und dann werden ganz andere Worte Jesu plötzlich wichtig. Nicht die Fragen der Sozialkritik, die wir auch in den Predigten Jesu, Matthäus-Evangelium und so überliefert bekommen haben, sondern wenn Jesus sagt, ich werde Wohnung für euch machen. Wo ich bin, sollt auch ihr sein. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. All solche Worte werden plötzlich ganz anders gewichtet. Und Jesus bleibt nicht der Sozialrevolutionär, der sich mit Herodes oder mit den Pharisäern oder mit wem auch immer angelegt hat. Auferstehung. Die Grundlage unseres Glaubens ist die Frage nach der Auferstehung. Und bekommen plötzlich eine ganz andere Sprengkraft. Sollte es tatsächlich vor dem Tod Jesu diese Predigten Jesu gegeben haben? Es fällt einem plötzlich auf, dass Jesus diese Predigten, die Matthäus und Johannes und Lukas und wie sie alle heißen, aufgeschrieben haben, ja vor Tod und Auferstehung gepredigt wurden. Hat Jesus das vorher mit seinen Jüngern durchdekliniert? Hat es versucht, ihnen deutlich zu machen, sollte das Wille Gottes gewesen sein? Plötzlich bekommt das, was wir in der Bibel lesen, eine ganz andere Gewichtung, einen ganz anderen Schwerpunkt als nur, wenn man sagt, naja, hat halt nicht aufgepasst und seinen Mund zu weit aufgerissen an den falschen Orten, mit den falschen Zuhörern. 1. Petrus 3, Vers 3, gepriesen sei Gott, der Vater Jesu Christi, der uns in seiner großen Gnade neues Leben geschenkt hat durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Das ist das Zentrum. Der uns neues Leben ermöglicht hat, dadurch, dass Jesus neues Leben gebracht hat. Ein neues Leben, was den Tod überdauert. Mehr als das, was ich heute erlebe und die Menschen vor 2000 Jahren. Petrus nimmt die ersten Christen, die so tiefe Fragen haben, mit in den Lobpreis, in den staunenden Lobpreis der Auferstehung Jesu. Ich preise dich, Gott, dass das dein Wille war, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Plötzlich setzen sich die Inhalte des Evangeliums, der Worte Jesu, ganz neu und ganz anders zusammen. Üblicherweise fragen wir, wenn es um unseren Glauben geht, nach unserem Wohlbefinden. Fühlt euch wohl. Das scheint oft das Zentrum in unserem Glauben zu sein. Fühl dich wohl. Und die andere Frage heißt dann, o Herr, warum lässt du es zu, dass ich mich heute nicht wohlfühle? Warum lässt du es zu, dass ich heute Zahnschmerzen habe? Warum lässt du es zu, Herr, dass draußen nicht die Sonne scheint? O Herr, was bist du für ein unbarmherziger Gott? Draußen scheint nicht die Sonne und ich habe Zahnschmerzen. Das ist dann häufig unser Horizont von unserem Glauben. Alles andere empfinden wir als Problem. Petrus beginnt bei der Auferstehung. Es ist gut, bei der Auferstehung anzusetzen mit seinem Glauben und nicht bei den eigenen Zahnschmerzen und dass der eigene Wagen heute einen Platten hat oder dass heute meine Tür angefahren wurde oder was auch immer. Zentrum des Glaubens ist nicht das, was die Frau von Hiob fragt. Hiob, funktioniert dein Gott nicht mehr? Dann schwöre diesem Gott ins Angesicht ab und mach Selbstmord. Wenn dieser Gott, den du da immer über Jahre hin angebetet hast, nicht so richtig funktioniert, dann taugt er nichts. Schmeiß ihn auf die Müllhalde, du sitzt ja sowieso schon drauf. Schwöre diesem Gott mitten ins Angesicht und mach Selbstmord. Das hat auch keinen Zweck. Ich kann das nicht mehr ansehen, wie du dich mit deinen Wunden kratzt. Zentrum unseres Glaubens ist das unser Wohlfühlen. O Herr, warum lässt du heute Zahnschmerzen zu? Oder ist es bei uns auch die Frage nach der Auferstehung, dass wir wahrnehmen, dass Jesus auferstanden ist? Nimmt nach Ostern unser Glaube wieder auf dem Horizont unseres persönlichen Wohlergehens Platz? Oder bleibt er beim Thema Auferstehung und lässt mich das geprägt sein? Und wenn Gott Wind macht, sollten wir nicht erwarten, dass Gegenwind kommt? Wenn wir wissen von der Existenz des Teufels und des Satans, Was glaubst du, was in deinem Leben geschieht, wenn du dem Teufel Ärger machst? Oder bist du so aalglatt, dass der Teufel kein Interesse an dir hat? Woran erkennt man ein vollmächtiges Leben, das Gegenwind existiert oder das kein Gegenwind ist? Woran erkennst du, dass du ein lebendiger Fisch bist, indem du gegen das Wasser schwimmst oder indem das Wasser dich mitreißen kann? Wenn man anfängt, solche Fragen nach dem, o Herr, warum lässt du das zuzustellen, dann muss man wie Petrus anfangen bei dem Thema Auferstehung und nicht bei dem, o Herr, warum lässt du es zu, dass heute nicht die Sonne scheint. Verabschiede dich davon. Gott ist nicht nur ein Wohlfühlgott. Sonst landet man bei der Frau von Hiob oder bei dieser Frage, wenn Gott nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, wenn dieser Gott im Himmel nicht all das an Wohlstand mir schenkt, was ich haben will, dann kann er mir gestohlen bleiben. Und so sind wir natürlich als Menschen. Wenn es uns gut geht, dann brauchen wir Gott nicht. Wenn es uns schlecht geht, ist er an allem schuld. Das geht ganz schnell. Wenn es uns gut geht, dann brauchen wir ihn nicht, denn das haben wir ja selber gearbeitet und wenn es uns schlecht geht, hat er nicht funktioniert. Das ist die Art und Weise, wie man dann mit Gott umgeht, wenn es um Wohlfühlchristsein geht. O Herr, warum lässt du das zu, dass heute die Sonne nicht scheint? Wenn das dein Glaubenshorizont ist, dann wird der nächste Wind der Anfechtung dich wegwehen, irgendwohin. Petrus beginnt bei dem Grundstein des Glaubens, bei der Auferstehung Jesu. An der Stelle entscheidet sich, was Inhalt deines Glaubens ist. Du selber oder Gott? Das ist letztlich die Frage. Bist du selber das Zentrum deines Glaubens und wie es dir geht? Oder ist Jesus mit seiner Auferstehung und seiner Erlösung das Zentrum des Glaubens? Koste es, was es wolle, ich will der Welt sein Wort verkünden und nicht meine Wohlfühlattacken. Das ist eine Entscheidung, die wir zu treffen haben, immer wieder neu, gerade in einer Zeit des Wohlstands, wo es uns wirklich gut geht und wo wir alles haben, was wir brauchen. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen zu viel. Auferstehung. Petrus beginnt beim Staunen der Auferstehung Jesu gegenüber. Obwohl er am eigenen Leibe ganz früh im Entstehen des Christentums sofort ins Gefängnis gekommen ist. Petrus war der Erste. Rucki zucki. Und er ist getreten worden, geschlagen worden, bespuckt worden wie sein Herr. Und er hat gesagt, Herr, ich preise dich dafür, dass ich so werden darf wie du. Werden wir erwarten, dass wir in dieser Welt es besser haben als unser Herr? Jesus sagt zu seinen Jüngern, meint ihr, der Knecht, dem Knecht wird es besser ergehen als ihr seinem Herrn? In dieser Welt wird es euch besser gehen? Erwartest du das? Preist den Herrn, wenn es immer wieder so ist. Aber dann lasst uns tatsächlich die Dinge, die wir anvertraut bekommen haben, einsetzen für alles, was das Reich Gottes treibt, voranbringt. Und wenn Frieden ist im Mittelmeer, dann lasst es uns fürs Missionieren nutzen. Und nicht, dass ich mir wieder einen größeren Fernseher kaufe oder was auch immer man dann größer kaufen kann, Auto und Haus und so weiter und so weiter. Was ist das Zentrum, was ist das der Horizont meines Glaubens? Warum lässt das Gott zu? Trotzdem bewegt uns natürlich immer wieder diese Frage, Gott, warum lässt du es zu, dass Paulus in Ketten nach Rom kommt? Warum lässt du es zu, dass Petrus sofort in den Kerker geworfen wird? Petrus hat sich auch Gedanken darüber gemacht und er beginnt bei einem Bild. Oder er setzt sein Fragen bei einem Bild wieder an. Das Bild des Goldschmiedes. Was würdest du sagen, wenn du heiraten möchtest, kaufst dir und deiner Frau einen Goldring? Und wenn du dir den Goldring anguckst, dann hat er so kleine Verunreinigungen, Dreck, Mineralien, Sand, Körner, Schlacke. Du würdest diesen Ring zurückbringen zum Goldschmied und sagen, hör mal zu, hast du da Handwerk nicht gelernt oder was? So einen Ring verkaufst du mir? Ich will heiraten, ich will meiner Frau etwas Gutes schenken. Das Ding ist ja kein Schmuckstück, ist doch gar nichts wert. Ist doch Dreck drin. Wir wissen alle, dass Gold, dass sozusagen dem Gold der Hintern heiß gemacht werden muss. Gold, so wie man es findet, in Gestein, vielleicht in einer Goldader, das muss erhitzt werden. Und zwar so heiß, dass es schmilzt. Glaube muss erhitzt werden. Von einem Goldschmied erwarten wir, dass er das tut. Und wenn er das nicht tut, kriegt er Ärger. Der Ring ist brüchig. Der hält gar nicht. Lässt sich auch nicht bearbeiten, wenn da Mineralien drin sind. Das muss Metall sein, nichts anderes. Petrus sagt das. Petrus knüpft da an. Das, was ihr für eure Ringe erwartet vom Goldschmied, das geschieht bei unserem Glauben. Gold muss seine eigene Form aufgeben. Es muss ihm so heiß werden, dass es seine eigene Form, seine eigenen Vorstellungen aufgibt und in die Form des Goldschmiedes hineingegossen wird. Keiner kauft sich einen Hochzeitsring, mit dem das nicht gemacht wurde. Und wir wissen, dass das Metall, das Gold, seinen Wert und auch seine Eigenschaften nicht verliert. Die Eigenschaften, die Gold hat, verliert es durch den Schmelzprozess nicht. Ganz im Gegenteil. Es wird erst richtig rein. Glaube wird dann erst richtig rein und zum Glauben, wenn er durch heiße Zeiten geht. Wenn er Dinge übersteht, wo man fragt, warum lässt du das zu, Herr? Wenn du eine Kreuzfahrt buchst, wirst du wahrscheinlich kein Kreuzfahrtschiff nehmen, wo der Kapitän sich damit brüstet, noch nie eine Windböe von vorne erlebt zu haben. Immer war ich auf einem flachen See, ohne Wind, das habe ich wunderbar geschafft. Und du sagst, upsala, wir wollen in den Atlantik mit diesem Schiff, aber nicht mit diesem Kapitän. Ein Seemann wird man erst dann, wenn man Wind und Wellen erfahren hat. Wir reden ja auch von unserer Kanutour, von dem Tag, wo uns das Gewitter und die Wellen so richtig von vorne Ärger gemacht haben. Das haben wir bestanden. Da reden wir bis heute von. Es war der fürchterlichste Tag. Aber davon reden wir, nicht von den schönen Wettertagen. Und dann erwarten wir, dass Gott mit uns anders umgeht, wenn wir wissen wollen, was Glaube ist und was im Glauben trägt. Petrus sagt, geläutert. Das ist ein wunderschönes, lautmalendes Bild für das, was mit Metall geschieht. Wenn Metall geschmolzen ist und in eine Schalenform gegossen wird, bekommt es extra Eigenschaften. Es fängt an, laut zu werden. Es fängt an zu klingen. Und wenn ein kleiner Einschluss drin ist oder Riss oder was auch immer, dann wissen wir, ups, da ist irgendwas schiefgelaufen. Aber wenn das so richtig gut durchgeschmolzen ist, bekommt das Metall noch extra Eigenschaften. Jede Kirchenglocke macht deutlich, dass Christsein, dass Glaube geschmolzen werden muss, um klingen zu können, laut, in alle Welt hinein klingen zu können. Wohlstandsglaube klingt nicht, es ist manchmal abstoßend. Aber Glaube, der durch Leid gegangen ist, dem so richtig heiß geworden ist, wo die Dinge zusammengeschmolzen sind und nur das Metall sozusagen rausgekommen ist, das hat einen Klang, das ist geläutert und kann laut werden, zum Lob Gottes laut werden. Kirchenglocken läuten zum Lobe Gottes. Glaube doch ganz genauso. Und du gehst auch zu keinem Seemann, der noch nie so richtige Wellen überstanden hat. Du weißt erst dann, wie ein Schiff funktioniert und wo man an welchen Tauen man ziehen muss und so weiter, wenn so richtig Wind von vorne kommt. Und der Kapitän, der das bestanden hat, mit dem kann man auf Kreuzfahrt gehen. Natürlich, das wissen wir alle und Gott geht mit uns genauso um. Hand aufs Herz. Auch unsere Persönlichkeit und unser Glaube wird am besten geformt und vertieft durch Zeiten, wo es sorgenvoll, wo es schwierig ist. Da wird unsere Ethik auf den Prüfstand gestellt. Unsere Maßstäbe, gelten sie auch dann oder nur, wenn es schön Wetter ist? All das fromme Gerede, gilt es dann auch oder dann nicht mehr? Wohlfühlsituation. Oder wenn uns Glaube etwas kostet, wenn es uns herausfordert. Diese Frage versucht Petrus zu beantworten. Ich weiß nicht, ob alle Christen die Antwort des Petrusbriefes damals und vielleicht auch heute gut finden. Aber Petrus weiß, was er schreibt. Er war der Erste, der im Kerker gelandet ist und wie Jesus geschlagen und gepeitscht und was nicht alles wurde. Und er weiß, was er da sagt. Glaube wird stabil erst an der Stelle, wo es auch durch schwierige Zeiten geht und wo Gott die Freiheit bekommt und sich nehmen darf, mich mal auf die Probe zu stellen, mir den Hintern heiß zu machen, ob mein Glaube das durchlebt. Lasst uns miteinander beten, dass Gott uns tatsächlich Kraft schenkt, so wie Petrus es schreibt, dass er uns trägt und dass wir das spüren und merken, gerade auch in Zeiten, wo unser Glaube wieder etwas kostet, wo wir riechen, dass wir in Zeiten hineingehen, wo uns Glaube wieder etwas kostet. Bist du etwa auch Christ? Lasst uns beten, wer betet?